Journal Panorama.
Guten Abend. Stadtplätze, Parks, Bushaltestellen, Einkaufszentren. Wer nutzt diese Orte? Wer bestimmt die Regeln, die dort gelten? Und wie werden sie durchgesetzt? Der öffentliche Raum gehört eigentlich allen gleichermaßen. Aber immer wieder kommt es zu Konflikten, weil sich eine Gruppe benachteiligt oder eingeschränkt fühlt. Den alten Menschen ist es oft zu laut. Die Jungen dürfen sich nicht mehr austoben. An manchen Orten darf man sich nur aufhalten, wenn man etwas konsumiert. Und bettelnde oder drogenabhängige Menschen wollen viele überhaupt vertreiben. Zunehmend werden private Institutionen damit beauftragt, die entstehenden Konflikte im öffentlichen Raum zu lösen. Ihre Arbeit steht im Spannungsfeld von Straßensozialarbeit und Ordnungspolitik. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Friedensbüros Salzburg wurde vor kurzem eine internationale Tagung veranstaltet. Nimm Platz, wem gehört der öffentliche Raum? Isabel Engels geht der Frage im Folgenden nach.
Da oben im dritten Stock, gleich der erste Balkon, da wohnt so ein junges Pärchen, die haben auch ein Baby. Und der hat uns schon öfters mal angeschrien, dass wir weggehen sollen und so. Und der hat Windeln runtergeschmissen, volle Windeln.
Der öffentliche Raum wird eingeschränkter, vor allem für Kinder und Jugendliche.
Also da war früher die Wiesen, die Au, das unbebaute Gebiet, diese Gebiete, wo sie unentdeckt experimentieren können, die unbeobachteten Räume gestanden sind, stehen jetzt Siedlungen, Einkaufszentren, das ist Fakt. Wir sind in die Au gegangen, was sie da abgespült hat. Das waren halt Schlagzeilen Ende nie.
Frauen beschränken sich in der Nutzung des öffentlichen Raums selbst, was nicht heißen muss, freiwillig.
Und das ist ein Phänomen, das sehbar und spürbar ist und man immer wieder auch von Frauen erzählt bekommt. Und letztlich aber ist es ein Zeichen, dass Frauen nicht diese Freiheit haben, das zu tun, was sie gerne möchten. Es könnte mir was passieren, also bleibe ich doch lieber zu Hause.
Jede Stadt hat ihre Brennpunkte, sogar Salzburg.
Ich bin kein Gast dieser Lokale, bin aber dort auch vorbeigegangen, habe mir das angeschaut. Und wenn also dort derartig Gruppenbildung und Randalierung ist, nämlich im öffentlichen Raum, nicht in Lokalen, sondern auf der Straße, am Gehsteig, sodass man Angst hat, mit dabei verwickelt zu werden, dann ist das für mich problematisch.
Der Ruf nach Ordnungshütern schallt durch den öffentlichen Raum.
Wir sprechen in dieser Thematik fast ausschließlich über Sicherheit, weil öffentlicher Raum auch als bedrohlich wahrgenommen wird. Und wenn man an öffentlichen Raum denkt, denkt man dann sofort an Polizei, an Gerichte, an Sicherheitsdienste und so weiter.
Der öffentliche Raum ist für alle da. Aber ist er das wirklich? Und wer bestimmt, wer ihn wann und wie nutzen darf? Gesetze schaffen nur einen Rahmen, die inhaltliche Ausgestaltung ist verhandel- und damit auch veränderbar, erläutert Christian Reutlinger, Leiter des Instituts für Soziale Arbeit an der Fachhochschule St. Gallen.
Das erste wäre sozusagen die Hardware, was ist eigentlich hier möglich, eben im Sinne von Gesetzen. Und andersrum ist natürlich dann die Frage, wer darf das nutzen und wer darf das nicht nutzen. Das ist dann sehr, sehr viel weicher, weil es ja da um konkrete Aneignungsprozesse geht.
Die Nutzergruppen sind prinzipiell gleichberechtigt, aber mit unterschiedlicher Macht ausgestattet, ergänzt Caroline Fritsche vom Kompetenzzentrum für soziale Räume an der Fachhochschule St. Gallen.
Es hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten, sowohl an der Herstellung von öffentlichem Raum mitzuwirken, als auch an der Nutzung seinen Interessen entsprechend, sondern es gibt dominante Interessen, die durchschlagen.
So ein dominantes Interesse ist der Konsum. Die Nutzung des öffentlichen Raumes ist erwünscht, solange dabei Geld ausgegeben wird, wie Joachim Heinzel von Xenos, dem Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt, am Beispiel des Grazer Hauptplatzes schildert.
Am Grazer Hauptplatz gibt es ein Alkoholverbot, dann, wenn zum Beispiel jemand am Brunnen für sich genommen trinkt. Wenn er am Marktstandl daneben steht, 2 Meter, wenn er im Schanigarten sitzt, 5 Meter entfernt, wenn er bei den Events, für die die Stadt auch Förderungen ausspricht, jetzt sage ich mal wirklich auf gut steirisch, sich niederkübelt und am Boden herumkugelt, ist es ein Wirtschaftsfaktor, aber es ist nicht sozusagen ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, das gleiche Verhalten am gleichen Platz wird einmal von der Stadt Graz sogar gefördert. Und einmal wird, das könnte sogar die gleiche Person sein, wird diese Person mit einem Strafmandat belegt.
Die Zunahme von Einkaufszentren ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass der öffentliche Raum kommerzialisiert, aber auch privatisiert wird. Denn auch wenn Shopping-Malls zunehmend soziale Funktionen übernehmen, die Menschen dort gemeinsam essen gehen und sich unterhalten, unterliegen sie doch der Hausordnung ihrer Privatbesitzer. Dieses Hausrecht wird meist mit Hilfe privater Sicherheitsdienste durchgesetzt, zeigt sich der ehemalige Salzburger FPÖ-Clubobmann und BZÖ-Staatssekretär Eduard Mainoni zufrieden.
Hier wurden eigentlich durchwegs nur positive Reaktionen verzeichnet, weil die Mehrheit der Bevölkerung, die in ein Shoppingcenter geht, einfach Ruhe haben will. Und genauso darauf achtet, dass eben sich nicht irgendjemand zusammenrottet und Lärm und Wirbel macht, sondern ihrem Einkaufserlebnis nachkommen will, weil es ja deshalb in das Shoppingcenter geht.
Im öffentlichen Raum wird man mit Menschen und ihren Problemen konfrontiert, mit denen man im Privatbereich vielleicht nichts zu tun hat. Dazu gehören zum Beispiel Drogenabhängige, Punks und Bettler. Diese lösen Unsicherheit oder auch Ablehnung aus, weiß der Sozialhistoriker Joachim Heinzel.
Wir alle leben ja in einer Gesellschaft, wo wir über Jahrhunderte sozial diszipliniert worden sind, dass wir arbeiten sollen und unsere Leistung erbringen. Und wenn jetzt da jemand auf der Straße augenscheinlich das nicht tut, dann ist das jemand, der eigentlich keinen Platz in dieser Gesellschaft hat.
Der Ex-Politiker Eduard Mainoni berichtet von einer Begegnung mit Punks in Wien.
In der Maria-Hilfer-Straße waren x Hilferufe, weil Punker auf den Parkbänken im öffentlichen Bereich waren, dort gespielt haben, die Gäste beflegelt haben, die in Lokale gegangen sind, allerdings nicht handgreiflich geworden sind. Und da ist wieder ganz eine schwierige Situation. Wie geht man vor? Private haben dort überhaupt nichts verloren, private Sicherheitsunternehmen, weil es wirklich ein sehr heikler Bereich ist. Man hat dort die Parkbänke abmontiert, was zwar eine Kapitulation letztendlich bedeutet vor dieser Personengruppe, aber es war sehr effizient, weil sie einfach nicht mehr da waren.
Joachim Heinzel und viele andere Menschen setzen sich gegen das in der Steiermark seit Frühjahr 2011 geltende allgemeine Bettelverbot zur Wehr. Aus Solidarität mit den Betroffenen, aber auch um auf die Normierung des öffentlichen Raumes an sich hinzuweisen. Wie dieser je nach politischem Interesse umdefiniert wird, zeigt Joachim Heinzel am Beispiel des Bettelverbots auf.
Jetzt ist es so, dass mit dem Beschließen des Bettelverbotes in der Steiermark oder in Graz zum Beispiel Kirchen gesagt haben, auf unserem Privatgrund erlauben wir, dass Personen weiterhin betteln dürfen. Daraufhin ist dann vom steirischen Gesetzgeber gesagt worden, nein, auch wenn diese Grundstücke im Privatbesitz sind, sind sie doch öffentlich zugänglich und daher ist Betteln verboten.
Die Stadt- und Raumplanung ist noch immer sehr monofunktional ausgerichtet. Jedem Raum, jedem Platz ist eine bestimmte Funktion zugewiesen. Die Sitzbank ist zum Warten auf die Öffis da, die Straße für den Fließverkehr, der Spielplatz zum Spielen. Jugendliche aber eignen sich Räume auf ihre Weise an und definieren sie um. Sie sitzen in den Haltestellen, um zu reden und zu trinken. Sie skaten auf den Stufen der Denkmäler und schmusen auf Kinderschaukeln, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Immer, wenn es kalt draußen war, sind wir in der Garage reingegangen, haben uns dahin gesetzt und so.
Jetzt, seitdem der Intersport halt in dem Zustand ist, sind wir meistens im Sommer da, gegenüber, also da, wo es überdacht ist.
Im Sommer halten sich Emre Devrisch und seine Freunde gern in Mitte Lehen auf, dem ehemaligen Salzburger Fußballstadion. Es liegt in der Nähe des Jugendzentrums Spektrum, das von Thomas Schuster geleitet wird.
Also das alte Fußballstadion wurde umgebaut, da ist jetzt die Stadtbibliothek drin, da ist ein Seniorenzentrum drin, da sind jetzt Wohnungen drin, die Geschäfte sind drin. Der Fußballrasen wurde erhalten. Der hat erhalten werden müssen, weil drunter Tiefgarage ist, sonst hätten sie es eh verbaut. Das ist aber jetzt auch eine Grünzone, wo Jugendliche natürlich das dann, was dort 40 Jahre passiert ist, Fußball spielen.
Aber immer wenn wir im Sommer da Fußball spielen, dann schreit immer ein Mann auf der Bibliothek. Er sagt, wir sollen nicht so laut herumschreien und so, da sind Leute in der Bibliothek. Aber die Wiese wurde eh für Fußball spielen gebaut. Und die stressen da immer. Oder vom Altersheim und so, überall.
Eine unglückliche Planung, die Konflikte geradezu vorprogrammiert. Dank des glücklichen Umstands, dass das Jugendzentrum Spektrum in diesem Stadtteil seit fast 30 Jahren aktiv ist, konnte ein 1:1 zwischen Anrainern und der Fußballjugend erzielt werden, erläutert der Sozialarbeiter und Pädagoge Thomas Schuster.
Jetzt hat man geschaut, dass man das Fußballspielen nicht verbietet, sondern dass man es in die Mitte des Rasen kriegt, indem man einfach rechts und links das Gras wachsen hat lassen. Und praktisch die Kinder durch einen natürlichen Zaun in die Mitte gebracht hat, tut diesem ja witzigerweise Lärmentwicklung eine andere. und jetzt funktioniert es.
Da diese Maßnahme die Probleme nicht hundertprozentig gelöst hat, haben die Mitarbeiter von Streusalz, einem Projekt von Spektrum, zur sozialräumlichen Jugendarbeit die Teenager auch angeregt, andere Plätze aufzusuchen und diese mit ihnen gemeinsam aktiviert. Und in der kalten Jahreszeit werden bestehende, aber zeitweise ungenutzte Räume wie Turnsäle von Schulen ab und zu für die Allgemeinheit geöffnet. Das Jugendzentrum Spektrum ist zu jeder Jahreszeit ein beliebter Treffpunkt. Im Keller ist ein kleiner Raum als Musikstudio eingerichtet, das auch Emra gerne nutzt.
Ich mache jetzt schon seit 2 Jahren Beats, arbeite ausschließlich mit Samples. Daheim habe ich nicht die besten Boxen, deswegen schaue ich hier öfters vorbei, um dass ich es mir heute anhöre und schaue dann, was ich besser machen kann und ja.
Wir alle nutzen und beanspruchen den öffentlichen Raum. Anrainer, Jugendliche, Obdachlose, Touristen, Migranten, Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft und Randgruppen. Auf der anderen Seite gibt es Berufsgruppen, die von der Gemeinde mit der Aufgabe betraut sind, die Konflikte zu bearbeiten und möglicher Gewalt vorzubeugen.
Der öffentliche Raum, der gehört allen. Und wenn Nutzergruppen ein Monopol reklamieren oder installieren, dann kommen wir ins Spiel.
Wir, das ist in diesem Fall SIP. Diese Abkürzung steht für Sicherheit, Intervention, Prävention. Christian Fischer, Leiter dieser Dienstleistung der Stadt Zürich, erklärt, wie man ein Platzmonopol errichten kann.
Anleitung zur Inbesitznahme eines öffentlichen Platzes. Man ist eine Gruppe, die eine kritische Größe hat. Also es muss natürlich eine gewisse Wirkung gegen außen manifest werden. Idealerweise hat man Hunde dabei, man hat Bierflaschen dabei, man hat den Ghetto-Blaster dabei und inszeniert sich möglichst so laut, ein bisschen rüpelhaft, dass andere finden, ich möchte mich nicht in die Nähe dieser wilden Kerle setzen, und dann hat man einen Platz für sich. Aber dann hat man auch SIP.
SIP wurde von den sozialen Einrichtungen der Stadt Zürich vor 11 Jahren ins Leben gerufen, als der Platzspitz, ein bekannter Treffpunkt der Züricher Drogenszene, geschlossen wurde und in mehrere kleine Szenen zersplitterte. SIP wurde eingerichtet, um das friedliche Nebeneinander zu sichern, erklärt Christian Fischer.
In einem Stadtpark, wo sich Drogenkonsumenten festmachen und Mütter, Eltern mit Kindern, Schüler, Jugendliche diese Plätze meiden, werden wir diese Gruppe beeinflussen, dass sie ihre Präsenz reduziert oder ihr Verhalten so anpasst, dass die anderen sich nicht verdrängt, gestört fühlen.
SIP vermittelt bei Konflikten zwischen allen Nutzergruppen öffentlicher Plätze und achtet darauf, dass bestimmte Grundregeln eingehalten werden, die zum Beispiel das öffentliche Urinieren oder das Hinterlassen von Abfall verbieten.
Ja, Pädagogik in freier Wildbahn.
Die Sozialarbeiter von SIP Zürich arbeiten eng mit der Polizei zusammen. Wenn diese einschreiten muss, dann bleiben die Sozialarbeiter anwesend, erklären und beschwichtigen. Kommunizierte Repression nennt sich dieses Schweizer Rezept. Oft aber macht SIP Zürich einen Polizeieinsatz überflüssig, so Christian Fischer. Er und sein Team werden mittlerweile von den Bewohnern direkt angerufen, wenn sie Probleme sehen.
Da geht es um Burschen, Mädchen, die an einer Hausecke stehen oder auf einem Schulhausplatz. Die rauchen dort und wird gewähnt, dass die Haschisch rauchen. Sie haben blaue Büchsen in den Händen und wird gewähnt, dass die ein Bier trinken. Wir gehen dann hin, stellen fest, dass es dieses österreichische Getränk ist, das sie konsumieren. Das mit dem Stier und Zigaretten gedreht werden von ihnen. Vielleicht hat es da auch mal was Würzigeres dabei. Und dann gehen wir zu den Leuten zurück und sagen, eigentlich harmlose Jugendliche, kommt doch mal mit uns runter auf den Platz, sprechen wir zusammen, wir unterstützen euch im Gespräch. Wenn ihr Schiss vor denen habt, dann ist das Problem meistens gelöst.
Grundsätzlich kann man mit Jugendlichen ja auch sprechen. Das wird oft außer Acht gelassen.
Johannes Göschl ist Koordinator der Salzburger Jugendpolizei und Präventionsbeamter.
Es ist oft so, dass die Polizei als Problemlöser sehr viel herangezogen wird. Und es ist oft auch nicht das Beste für die Nachbarschaft, wenn dann die Polizei mit Maßnahmen einschreitet und vielleicht auch mit Anzeigen vorgehen muss. Und gerade im Jugendbereich ist das auch so, dass wir oft, und das ist die Hauptsache, gerade wenn lärmende Jugendliche sind oder dass gewisse Sachen sind, dass sie Schmutz machen oder mit Gesprächen sehr viel erreicht werden kann.
Auf der anderen Seite weiß Johannes Göschl, dass eine Menge an lärmenden Jugendlichen tatsächlich angsteinflößend wirken kann.
Es gibt sehr viele ältere Leute, die sich also nicht dem gewachsen fühlen, dass sie sich dort zu den Jugendlichen begeben und sagen, bitte hört auf, weil das und das ist mein Problem damit. Da sind wir auch zu Recht angeholt, wenn man das selber nicht machen möchte oder kann.
Meistens ist die Angst zwar unberechtigt, doch natürlich können sich Stimmungen so aufheizen und Konflikte derart eskalieren, dass es zu Gewalthandlungen kommt. Alkohol spielt bei Gewalt immer eine große Rolle, bei Erwachsenen wie bei Jugendlichen. Der Pädagoge Thomas Schuster schenkt hier auch den Gastronomen ein.
Da muss man auch wieder die Kirchen im Dorf lassen. Der Großteil der Gewalt findet in den Konsummeilen statt. In Salzburg ist es der Rudolfskee, wo halt Jugendliche mit Alkohol abgeführt werden. Und so ist es in vielen anderen Städten auch, wo Alkohol oder dann der Drogenmissbrauch dazu führt, diese Hemmschwelle nochmal fallen lassen.
Am Rudolfskee in Salzburg, am Wochenenden, am Abend spazieren zu gehen und dabei keine Ohrfeige oder einen Faustschlag zu bekommen, ist schon eine Leistung.
Der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Eduard Mainoni hat es geschafft, selbst nicht angegriffen zu werden. Allerdings auch ohne selbst einzugreifen.
Ich bin ohne eine Ohrfeige zu bekommen, aber umgekehrt muss man dazu sagen, auch nicht jemanden, den man aus der Situation erkennend im Bedrängnis ist, hilft. Weil die Gefahr dazu einfach zu groß ist. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass die Installierung von Videokameras an derartig neuralgisch gefährlichen Punkten durchaus Sinn gibt, weil es zur Aufklärung von Verbrechen beitragen kann und b, weil es auch präventiv wirkt. Das heißt, wenn man weiß, dass Kameras da sind, ja hoffentlich diese strafbaren Handlungen dort nicht oder weniger begangen werden.
Die Erwartung, dass Videoüberwachung im öffentlichen Raum Gewalt verhindert, erfüllt sich nach der Erfahrung des Sozialökonomen und Mediators Dieter Lünse nicht. Er leitet in Hamburg das Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation.
Das hat sich herausgestellt mit dem Aufstellen von Kameras im öffentlichen Raum, dass die Kameraaugen Dinge aufzeichnen, aber sie schauen nicht wirklich zu. Und Täter spüren das so hautnah, dass ihnen das egal ist, ob da eine Kamera ist oder nicht. Ihnen ist es aber überhaupt nicht egal, wenn dort einer steht und deutlich macht, dass er so wach bei der Situation ist, dass er ein Zeuge darstellt.
Dieter Lünse nennt die wichtigsten Kompetenzen in solchen Situationen.
Eine große Kompetenz, die für mich am besten immer mit dem englischen Wort Awareness deutlich gemacht werden kann, diese Wachheit zu haben, diese Aufmerksamkeit. Und an die ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, ich brauche eine Grundlage in meinem Wissen überhaupt, wie Menschen zusammenkommen und wie Eskalationen entstehen. Und ich brauche eine große Sensibilität, indem ich das schon vorwegnehmen kann. Wie könnte sich eine Situation entwickeln? Eine Grundkompetenz ist dann der Mut, dort einzuschreiten, möglichst rechtzeitig einzuschreiten und dann noch so einzuschreiten, dass ich das nicht alleine tue, sondern immer im Zusammenhang mit anderen.
Das Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation hat Zivilcourage-Trainings bereits in 35 Stadtteilen von Hamburg etablieren können. Dessen Leiter Dieter Lünse erzählt, was ursprünglich der Anlass für dieses Projekt zur Gewaltprävention und innerer Sicherheit war.
Es gab mehrere Vorfälle von Gewalt unter Jugendlichen und auch unter Kindern. Und dann war die erste Reaktion zu sagen, diese Kinder brauchen mehr Zivilcourage. Und wir haben dann dafür das Programm, die Didaktik aufgebaut, das überhaupt beizubringen, dass Zivilcourage gelernt werden kann. Bis dahin war Zivilcourage ausschließlich ein Appell. Mehr war es nicht.
Vandalismus, Einbrüche, Gewalt. Der Hamburger Stadtteil Weddel hatte ein schlechtes Image. Die Leute fühlten sich unsicher und wollten wegziehen. Das gewaltpräventive Projekt Weddeler Kiezläufer schaffte die Trendwende. Die Jugendlichen selbst gingen im Stadtteil, im Kiez, von Haus zu Haus und befragten die Bewohner, wie sicher oder unsicher sie sich fühlten und was sie sich wünschen würden. Dieter Lünse vom Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation, das die Jugendlichen ausgebildet hat, ist erfreut über die Veränderungen im Stadtteil.
So konnten wir hinterher messen, dass sich insgesamt das subjektive Sicherheitsgefühl radikal verändert hat. In der Form, dass die Menschen dann mutiger durch ihren Stadtteil gehen, selbstbewusster werden und sich sagen, es lohnt sich doch, hier zu wohnen. Wir werden stolzer darauf, dass wir hier wohnen. Das macht so viel aus, dass nicht mehr diejenigen, die gerne mit Gewalt arbeiten, vorherrschend sind, sondern genau die anderen, die Oberhand wieder gewinnen. Und das spielt sich an Plätzen ab, wie dem zentralen Busplatz oder dem Markt. Da ist es dann spürbar, wie die Leute sich ansprechen, was sie voneinander kennen, wie lange sie sich miteinander beschäftigen und wie sie auch dann auf alltägliche Konflikte, die es ja immer geben wird, dann reagieren.
In Österreich gibt es ein derartiges Programm nicht. Was aber zunehmend praktiziert wird, ist Gewaltprävention an Schulen durch speziell ausgebildete Polizeibeamte. Rupert Huttecker, seit 1973 bei der Exekutive, ist zuständig für die Kriminalprävention im Bundesland Salzburg.
Wir haben eine sehr große Zielgruppe, das sind die Jugendlichen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Was ist Gewalt? Wie entsteht Gewalt? Welche Möglichkeiten man eigentlich hätte, Gewalt auszuweichen oder zu reduzieren? Und man kann Jugendliche auch damit sogar begeistern. Vor Gewalt können wir uns wahrscheinlich schützen, indem wir unser Selbstwertgefühl verbessern. Mit einem guten Selbstwertgefühl oder einem Selbstbewusstsein kann ich einfach Konflikte anders lösen.
Auf den Straßen und Plätzen der Stadt allein unterwegs zu sein, noch dazu bei Dunkelheit, löst bei vielen Menschen Unsicherheit aus. Im Rahmen des Projekts Angsträume des Frauenbüros der Stadt Salzburg durchstreiften Frauen zwischen 17 und 84 Jahren das Stadtgebiet, um festzustellen, welche Orte Angst auslösten und warum. Die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, Dagmar Stranzinger, berichtet.
Unser Ziel war, dass Frauen alle Möglichkeiten, die sie vorfinden und wo sie Lust drauf haben, wie zum Beispiel am Abend auch noch wegzugehen oder eine Runde noch vor dem Schlafengehen, spazierend in der Stadt zu sein, dass sie all diese Möglichkeiten nutzen und sich nicht beschränkt fühlen.
Die These, dass ältere Frauen am meisten Angst haben, hat sich bei dem Experiment nicht bestätigt.
Unsere Annahme war, da lässt so die körperliche Kraft nach, die können nicht mehr, wenn es sein sollte, so einfach davonlaufen. Und wir wurden wahnsinnig überrascht, weil die ältesten Frauen waren die, die sich am sichersten fühlen. Sie sagen, wir können ganz locker durch die Innenstadt gehen, wir sind nicht mehr interessant für Männer. Anmache gibt's in unserem Leben nicht wirklich. Und das entspannt.
Oft genügen einfache bauliche Maßnahmen, um das Sicherheitsgefühl deutlich zu erhöhen, wie etwa eine gute Beleuchtung von Wegen oder ein hellerer Anstrich einer Tiefgarage. Wohler fühlt man sich aber auch, wo andere Leute unterwegs sind und damit eine soziale Kontrolle gegeben ist. Die Stadtplanung ist gefordert, für eine bunte soziale Mischung zu sorgen, meint die Frauenbeauftragte von Salzburg, Dagmar Stranzinger.
Dort, wo sich Gastronomie, Geschäfte, Arbeitsstätten und Wohnen, wo sich das gut durchmischt, das sind Orte, die Sicherheit geben. Weil es nie ganz unbelebt ist, sondern da kommt auch in der Nacht noch jemand nach Hause und betritt die Wohnung oder das Wohnhaus. Oder es geht jemand ins Kino noch zu Mitternacht. Schlimm ist es dort, wo separate Zuordnungen sind und Funktionen wie nur die Geschäftsteile. Die Haupteinkaufsstraße der Stadt Salzburg, die Getreidegasse, die alle nur als überfüllte kleine Gasse kennen. Wenn man da in der Nacht unterwegs ist, dann trifft man keinen einzigen Menschen.
Die Sicherheit im öffentlichen Raum wird zunehmend privatisiert. Das heißt, dass immer mehr Aufgaben von der Polizei auf private Sicherheitsdienste übertragen werden. NGOs der Friedensarbeit wie das Friedensbüro Salzburg sehen den Einsatz von Privaten bei Konflikten im öffentlichen Raum sehr kritisch. Die Politik solle die Verantwortung für Sicherheitsaufgaben und die Gestaltung des öffentlichen Raumes nicht leichtfertig aus der Hand geben. Eduard Mainoni hatte in seiner Zeit als FPÖ-Clubobmann in Salzburg auch die Leitung des österreichischen Wachdienstes ÖWD inne und war bestrebt, die Einsatzbereiche der privaten Securities zu erweitern. Ein Problem sieht er hauptsächlich in der dürftigen Ausbildung.
Die Wachorgane der privaten Sicherheitsunternehmen sind schlecht bezahlt und sind schlecht geschult. Das heißt, es ist Aufgabe des Auftraggebers, hier darauf zu achten, dass entsprechende Standards gewährleistet sein, sprich die entsprechende Ausbildung und auch die entsprechende Prüfung gegeben ist, um solche Menschen dann auch wirklich Aufgaben übernehmen zu lassen, wie zum Beispiel die Überprüfung auf Plätzen auf Einhaltung des Alkoholverbotes oder eben der öffentlichen Ruhe und Ordnung.
Neben Polizei und privaten Sicherheitsdiensten sind auch Sozial- und Jugendarbeiter, Streetworker und Mediatoren mit der kommunalen Konfliktbearbeitung beauftragt, was sich ambivalent beurteilen lässt. Christian Reutzlinger vom Kompetenzzentrum für soziale Räume der Fachhochschule St. Gallen.
Wo bleibt eigentlich der Rückzugsraum? Wo bleibt eigentlich der unsichtbare Teil? Wo bleiben eigentlich die nicht kontrollierten Bereiche von Jugendlichen? Es sind mehr Akteure als zu anderen Zeiten. Wir haben eher weichere Formen neben der Polizei, wo es darum geht, so auf Verhaltensebene von Nutzerinnen und Nutzer anzusetzen und eigentlich so an Vernunft zu appellieren, wo wir sagen, da schlägt genau diese Ordnungspolitik durch. Und man kann jetzt feststellen, dass zu anderen Zeiten einen aufklärerischen Anspruch, also sozusagen, was steckt hinter diesen Nutzungen oder was steckt hinter eben den Nichtnutzungen eigentlich für Bedürfnisse von bestimmten Gruppen.
Welche Position die soziale Arbeit im öffentlichen Raum einnimmt, hängt von deren Selbstverständnis ab, so die Mitarbeiterin an der Fachhochschule St. Gallen, Caroline Fritsche.
Ist sie eben für den Ort zuständig, dass dort die gültigen Regeln eingehalten werden, dann wäre sie eine Raumwärterin oder ist sie ja Anwältin für benachteiligte Gruppen oder fühlt sie sich allen beteiligten Akteuren gleichermaßen verpflichtet, dann ist sie Vermittlerin oder Konfliktschlichterin.
Und der Geschäftsführer des Friedensbüros Salzburg, Hans-Peter Krass, meint zur Rolle der Friedensarbeit im öffentlichen Raum.
Auf der anderen Seite können Friedensorganisationen mediativ wirken. Das heißt ganz bewusst, als neutrale Vermittler wirken und viele Projekte gehen in diese Richtung und sind dann gut, wenn sie sich auch wirklich als neutrale verstehen und sich abgrenzen können, gelingt leichter bei Institutionen, die von außen kommen. Auf der anderen Seite kann Friedensarbeit auch Stellungnahme bedeuten, auch in aktionistischer Form auf Probleme hinzuweisen, die nicht öffentlich sind, die nicht wahrgenommen werden, die unter den Tisch gekehrt werden und kann in der Beziehung auch eindeutig parteilich sein.
Die Frage ist, wie man den öffentlichen Raum zurückerobern kann. Die Frauen in Salzburg wollen zumindest weg vom Thema Angst hin zur aktiven Aneignung, so Dagmar Stranzinger, Frauenbeauftragte der Stadt. Das Projekt Angsträume wurde zu Frau Mobil. Der Frauenbeauftragten war zum Beispiel aufgefallen, dass muslimische Frauen kaum mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ab Frühjahr sollen daher speziell für diese Zielgruppe Kurse angeboten werden.
Um damit den Frauen ein Stück Freiheit mehr zur Verfügung zu stellen. Es ist eine große Hürde, das auch zu schaffen, aber wir haben erste Signale, dass auch muslimische Frauen sagen, mir wurde bisher noch kaum Chance geboten, Fahrradfahren wirklich zu lernen und es auch zu tun. Wenn es hier in einem frauengeschützten Bereich möglich ist, solche Kurse zu machen und mich heranzutasten, dann kann das ein erfolgversprechender Weg sein.
Wer den öffentlichen Raum mitgestalten darf, wer gefragt wird, wie er ausschauen soll und wer sich darin sinnvoll betätigen darf, identifiziert sich stärker mit ihm und geht sorgsamer damit um. Thomas Schuster, Geschäftsführer vom Jugendzentrum Spektrum, führte ein pädagogisches Projekt durch, das eine Salzburger Siedlung wieder aufmotzte.
Wir haben ein Projekt gehabt, das heißt Pimp-Up-My-Siedlung. Die Vorhallen aus den Vorhallkeller, die gefladert worden sind, die Wände, die beschmiert worden sind, die Bushaltestelle, die abgefuckt ausgeschaut hat, mit Kindern und Jugendlichen. Die Wände wieder angemalt haben, Boden verlegt haben, die Bushaltestelle und das immer mit vielen Netzwerkpartnern hergestellt haben, dass die Beziehung herstellen zu ihrem Sozialraum, damit sie den auch wertschätzen lernen.
Im öffentlichen Raum treffen die unterschiedlichsten sozialen Gruppen aufeinander. Hier werden Konflikte zwischen Generationen, zwischen Integrierten und am Rande Stehenden, zwischen Wohlhabenden und Armen sichtbar und spürbar. Er ist deshalb ein politisch wichtiger und auch brisanter Ort. Der öffentliche Raum ist auch ein Ort für Protest. Die aktuelle kapitalismuskritische Occupy-Bewegung und besonders eindrucksvoll die Besetzung des Tahrir-Platzes in Kairo im Zuge des arabischen Frühlings zeigten auf, welche Kraft die physische Präsenz im öffentlichen Raum besitzt. Auch in Zeiten, wo sich immer mehr Menschen immer öfter in virtuellen Räumen bewegen.
Sie hörten einen Bericht von Isabel Engels. Morgen berichtet das Journal Panorama aus Mosambik, wo HIV/AIDS für viele Menschen noch immer ein Todesurteil ist. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.